Auseinandersetzung mit der numerischen Lösung von gewöhnlichen Differentialgleichungen. Wir haben ein allgemeines Lösungskonzept entwickelt, haben uns überlegt, wie wir gewöhnliche Differentialgleichungen lösen können, indem wir anschaulich gesprochen Steigungen sammeln im Richtungsfeld, dann aus diesen Steigungen ein gewichtetes Mittel bilden und dann mit diesem gewichteten Mittel aus den Steigungen das als Approximationssteigung nehmen, um unsere nächste Iterierte zu basteln. Dieses Mitteln von Steigungen konnten wir explizit oder implizit machen, je nachdem, ob wir sagen, alle Steigungen, die wir nehmen wollen, für die haben wir irgendwelche expliziten Formeln, oder wir stellen nur Gleichungen auf und sagen, wir probieren die Steigungen so zu finden, dass unser Schritt am Ende gestimmt hat. Dieser zweite Weg wirkt auf den ersten Blick ein Stück weit ja dämlich und übertrieben umständlich, aber Sie haben gerade gesehen auf dem Übungsblatt bei der Pendelaufgabe, dass die expliziten Verfahren und die impliziten Verfahren sich tatsächlich qualitativ sehr stark zu unterscheiden scheinen. Das explizite Verfahren bei dem Pendel hat dafür gesorgt, dass sich das Pendel aufschaukelt, und das scheint einfach physikalisch nicht zu passen, was dieses explizite Euler-Verfahren bei dem Pendel macht. Das implizite Euler oder noch besser die implizite Mittelpunktsformel scheint viel besser zu funktionieren und scheint irgendwelche physikalischen Eigenschaften viel besser zu erhalten. Das möchte ich gerne mit Ihnen noch probieren, deutlich zu greifen. Also was ist das für eine Eigenschaft, die diese impliziten Methoden ja den expliziten dann doch eben voraus haben? Und dafür schauen wir uns dieses kleine, einfache Testbeispiel an. Also unsere erste Differentialgleichung, die wir haben, war ja diese Testgleichung y' gleich Lambda y, y von 0, der Einfachheit halber gleich 1. Das heißt, wir haben hier ein exponentielles Wachstum bzw. einen exponentiellen Zerfall, das einfachste Wachstumsgesetz. Das, was pro Zeitschritt zerfällt oder wächst, soll proportional sein zu dem, was im Moment da ist. Das heißt, unser Populationswachstum, wenn wir Bakterien haben, die mit einer gewissen Rate wachsen oder mit einer gewissen Rate eingehen, dann werden wir gerade solche Wachstumsgesetze haben. Nun, das explizite Euler-Verfahren, das hatten wir letzte Woche nachgerechnet, auf dieses ganz einfache Problem angewandt, können wir auch analytisch die Fortschrift so hinschreiben. Da kommt bei raus, wenn wir N-Schritte machen des expliziten Euler-Verfahrens mit Schrittweite H, dann kommt hier gerade als N-Iterierte 1 plus H Lambda hoch N raus. Und das Verhalten von diesem Ausdruck hier wird ganz entscheidend davon abhängen, ob das, was hier hoch n genommen wird, ob das eine positive Zahl ist, ob das eine negative Zahl ist, ob die betragsmäßig größer 1 ist oder ob die betragsmäßig kleiner ist als 1. Und insbesondere spannend wird es für den Fall, dass wir hier einen Lambda haben, was kleiner ist als 0. Das heißt, wir haben hier einen Zerfall, zum Beispiel einen radioaktiven Zerfall, einen Eingehen, ein Sterben von der Population oder ein negativer Zinssatz. Dann würde die wahre Lösungskurve ja so aussehen, wenn hier die 1 ist, dass die asymptotisch gegen 0 geht und dabei immer positiv bleibt. Und das, was das explizite Euler-Verfahren macht, erfüllt diese Eigenschaften aber gegebenenfalls nicht. Also wenn das, was hier steht, das H Lambda, das wäre dann ja H ist positiv, Lambda negativ, das heißt, das würde von der 1 etwas abziehen. Und solange das zwischen 0 und 1 bleibt, haben wir hier eine Zahl zwischen 0 und 1 hoch n, die bleibt wunderbar positiv und geht gegen 0. Das heißt, hier würden wir mit dem expliziten Euler, wenn wir den Schritt nicht zu groß machen, dann auch im Positiven gegen die Null runter, unter Umständen ein bisschen stärker oder ein bisschen falsch, aber eben mit diesen physikalisch korrekten Eigenschaften positiv und konvergiert gegen Null. Also das wäre der Fall für Null kleiner H Lambda kleiner, andersrum. Also H Lambda müsste noch größer sein als minus 1, damit uns das hier insgesamt noch größer ist als Null. Was wäre, wenn das nicht erfüllt ist? Angenommen, dieses H Lambda ist so negativ, dass es die 1 runterzieht ins Negative, dann wäre das nächste, was passiert, dass wir die Schritte also gemacht haben, und dann könnte es passieren, dass wir mit diesem Schritt den so lang gemacht haben, dass wir hier im Negativen landen, und dann würde entsprechend hier eine Zahl stehen, ja sagen wir betragsmäßig noch kleiner als 1, also zwischen 0 und minus 1, das heißt, das würde betragsmäßig zwar immer kleiner werden, auch gegen 0 gehen, wenn wir immer mehr Schritte machen, das n immer größer treiben, aber es würde ständig zwischen minus und positiven Bereich hin und her oszillieren, das heißt, es sähe in etwa so aus. Ja. Das heißt, das hätte schon eine dieser physikalischen Eigenschaften, nämlich die Positivität, nicht mehr, wenn Sie probieren, Ihren radioaktiven Zerfall vorherzusagen mit dem expliziten Euler-Verfahren und nehmen die Schrittweite zu groß, dann wird Ihnen Ihr Verfahren auf einmal sagen, dass Sie eine negative Anzahl an Teilchen da haben oder Ihr Kontostand bei der Bank auf einmal negativ geworden ist, weil Sie negative Zinsen hatten. Und das Ganze wird noch extremer, wenn Sie die Schrittweiten noch größer machen. Das sollte ich etwas mehr Platz zeichnen. Also wenn wir die Schrittweiten noch extremer machen und noch größere Schrittweiten machen, dann wäre die nächste Schrittweite, also das hier würde dementsprechend das h mal Lambda kleiner ist als minus 1, aber noch größer als minus 2. Das heißt, wir kriegen diesen Ausdruck hier nicht bis auf minus 1 runtergezogen. Für h Lambda gleich minus 2 würde da stehen yn gleich minus 1 hoch n. Das heißt, da würden Ihre Iterierten so aussehen, dass die ständig zwischen plus 1 und minus 1 hin und her oszillieren. Das heißt, die wären weder positiv, noch würden sie betragsmäßig gegen 0 gehen, hätten also keine dieser beiden physikalisch sinnvollen Eigenschaften mehr. Und noch schlimmer wird die Sache, wenn Sie den Fall betrachten, h Lambda sogar noch kleiner, dann würde nämlich der Schritt so weit gehen, dass sich das Ganze auch noch von der Amplitude her immer mehr vergrößert. Ja, das heißt also, unser explizites Euler-Verfahren macht für kleine h zwar genau das Richtige, aber macht für etwas größere h, für zu große Schrittweite, macht es physikalisch falsche Dinge. Das heißt, es sorgt dafür, dass irgendwelche Größen, die eigentlich immer positiv bleiben und abfallen gegen Null, dass die gar nicht nur positiv bleiben und dass die gar nicht mehr abfallen gegen Null. Und das Problem wird umso schlimmer, umso negativer das Lambda ist. Dann wenn Sie sich den Bereich angucken, wo das gut funktioniert, h Lambda größer als minus 1, das würde ja gerade bedeuten, dass h kleiner ist als minus 1 durch Lambda. Wenn Lambda war negativ, dann dreht sich das also um hier mit dem Größerzeichen in ein Kleinerzeichen. Und das heißt, wenn das Lambda sehr, sehr negativ ist, dann steht hier eine sehr, sehr kleine Zahl. Und das wird bedeuten, und das hat diesen recht drastischen Effekt, dass umso schneller, wenn wir in der Natur etwas vorfinden, was ganz, ganz schnell abfällt, und wenn wir in der Natur irgendetwas finden, denken Sie an radioaktiven Zerfall, denken Sie an irgendwelche Teilchen, die im CERN erzeugt werden und ganz, 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 ganz schnell wieder zerfallen, dann haben Sie also etwas, was ganz, ganz schnell wieder weggeht. Ja, und was macht das explizite Euler-Verfahren? Umso schneller die Natur besorgt, dass diese Größe gar nicht mehr da ist, umso winziger müssten Sie diese h-Schrittweite wählen. Und wenn Sie das nicht machen, dann ist Ihre Vorhersage nicht nur falsch für den Bereich, wo das Teilchen noch da war, also wo es ja vielleicht wirklich auch schwer vorherzusagen ist, sondern Ihre Vorhersage ist komplett falsch. Dann ist Ihre Vorhersage nämlich, das Teilchen bleibt erhalten, die Anzahl wechselt zwischen Minus und Positiv, die Teilchen werden immer mehr. Das heißt, Sie kriegen was völlig Falsches raus, und umso weniger bedeutsam der Effekt eigentlich ist in der Praxis, umso schneller der in der Praxis eigentlich weg ist, umso schlimmer wird das Verhalten des expliziten Euler-Verfahrens. Ja, und das gibt uns schon einen Hinweis darauf, dass vielleicht irgendwelche Eigenschaften des expliziten Euler-Verfahrens ja schlechter sind. Schauen wir, ob das beim impliziten Euler-Verfahren denn besser ist. Und das ist es tatsächlich. Also auch beim impliziten Euler-Verfahren können wir natürlich ausrechnen, was die Iterierten machen für diese einfache Gleichung. Also beim impliziten Euler-Verfahren würden wir ja sagen, wir nehmen y1, berechnen das, indem wir mit y0 starten, und dann gehen wir h-Schritte nach rechts und gehen mit der Steigung, die gerade die richtige gewesen wäre an dem Punkt, wo wir ankommen wollen. Das heißt, wir gehen hier mit der Steigung am rechten Randpunkt, das heißt mit f von y1, und unsere Differentialgleichung war ja einfach Lambda y, das heißt, hier hätten wir stehen h mal Lambda y1. Entsprechend y2 wäre dann y1 plus h mal Lambda y2, und wir sehen, auch das können wir ganz einfach auflösen. Das würde ja gerade bedeuten, bringen Sie das auf die andere Seite, dann haben Sie da stehen 1 minus h Lambda y1 gleich y0. Das y0 war sowieso als 1 gewählt, das heißt, hier bleibt einfach stehen, y1 ist gleich 1 minus h Lambda hoch minus 1 mal y0, und das y0 ist gleich 1. Und entsprechend hier, das y2 wäre dann 1 minus h lambda hoch minus 1 mal y1. Und dann sehen wir direkt, was hier rauskommt. Das yn mit trivialer Induktion wäre also 1 minus h lambda hoch minus 1. Und diesen Ausdruck so oft genommen, wie wir Schritte gemacht haben, also insgesamt hier hoch minus n. Ja, und was macht also das implizite Euler-Verfahren bei diesem Problem, was darin besteht, ja diesen radioaktiven Zerfall zum Beispiel zu haben mit einem sehr kleinen, mit einem sehr negativen Lambda? Nun, das yn hat hier einen Ausdruck 1 minus h mal Lambda. Das Lambda ist negativ, das heißt hier wird im positiven h immer was drauf addiert auf die 1. Das heißt, hier steht immer eine Zahl, die größer ist als 1 und die wird hoch minus n genommen, also hoch n genommen. Dadurch wird die Zahl immer größer und hoch minus 1, dann haben wir 1 durch diese Zahl. Das heißt, wir haben 1 durch eine Zahl, die immer, immer größer wird für steigende n und das ist eine positive Zahl. Das heißt, was hier steht, ist, egal wie wir das h wählen, egal was wir für ein Lambda kleiner 0 da haben, was hier rauskommt, ist immer positiv und es konvergiert immer gegen 0 für n gegen unendlich. Also yn ist stets größer gleich 0 für alle n. Und yn konvergiert gegen 0 für n gegen unendlich. Und das heißt, wir haben einen ganz großen qualitativen Unterschied zwischen dem impliziten Euler und dem expliziten Euler-Verfahren, den wir bisher noch nicht messen konnten. Bisher hatten wir gesehen, implizites, also bisher haben wir gemessen, ob eine Röhm-Kutta-Methode gut ist oder nicht so gut ist, daran, wie hoch ihre Konsistenzordnung ist. Implizites und explizites Euler hatten beide Konsistenzordnung 1. Das heißt, bei beiden haben wir, geht der Fehler asymptotisch wie die Schrittweite gegen 0. Das heißt, wenn wir das h halbieren, erwarten wir, dass sich der globale Fehler auch halbiert, asymptotisch zumindest. Das heißt, die konvergieren beide mehr oder weniger gleich schnell. Die sind von der Konsistenzordnung her gemessen, sind das völlig gleich schnelle, gleich gute Verfahren. Aber das eine Verfahren respektiert die Physik für alle Schrittweiten, das andere Verfahren respektiert die Physik nicht. Zumindest nur oder erst für ganz, ganz furchtbar kleine Schrittweiten. Das heißt, hier gibt es noch einen Effekt, der wird durch die Konsistenzordnung nicht mit gemessen, sondern, ich kürze es gerade nur mit einem Satz ab, implizites Euler erfüllt die wahren Eigenschaften der Lösung, nämlich Positivität und Abklingverhalten. Und zwar für alle Schrittweiten. Und das explizite Euler-Verfahren tut das nicht. Und das hat, je nach betrachteter Anwendung, kann das überhaupt gar keinen Effekt haben, wenn Sie ein Problem betrachten, bei dem die Lösung gar nicht positiv ist, bei dem die Lösung gar nicht dieses Abklingverhalten hat, dann kann Ihnen das auch egal sein, ob das respektiert wird. Aber wenn Sie dieses Abklingverhalten haben in der Welt und nehmen das explizite Euler-Verfahren, dann haben Sie höchstwahrscheinlich, dann kriegen Sie eine physikalisch ja nicht plausible Lösung raus. Und lassen Sie mich noch kurz Handwaving formulieren, wir werden darauf bei den partiellen Differentialgleichungen nochmal zurückkommen. Warum das so wichtig ist oder warum das so häufig auftritt in der Welt. Also denken Sie nicht nur an radioaktiven Zerfall im CERN, das ist natürlich auch ein wichtiges Beispiel, aber es gibt noch viel, viel alltäglichere Beispiele, wo sowas auftritt. Denken Sie zum Beispiel an Wärmeverteilung. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe hier irgendwo eine Kaffeetasse, stelle die auf das Pult vor mir und dann wird die Wärme sich dabei verteilen auf dem Tisch. Dann folgt diese Wärmeausbreitung im Ausgleichsprozess. Also salopp gesagt, die Wärme fließt von viel nach wenig, da wo vorher viel Wärme war, da fließt was raus, da wo vorher wenig Wärme war, fließt was rein. Und das Ganze funktioniert umso schneller, umso größer die Wärmendifferenzen sind. Also wenn Sie irgendwo an einer Stelle ganz furchtbar viel Wärme haben, an einer anderen Stelle ganz furchtbar wenig Wärme haben, dann wird zwischen diesen beiden Stellen recht schnell sich eine Wärmefluss stattfinden. Ja, und das bedeutet aber, wir haben ein gewisses Ausgleichsphänomen, und wenn ich diesen Tisch so erwärmen würde, stellen Sie sich die Kaffeetasse vor, einen Becher mit Eiswürfeln, Kaffeetasse, Becher mit Eiswürfeln, Kaffeetasse, Becher mit Eiswürfeln, dass ich hier eine abwechselnde Stelle heiß, kalt, heiß, kalt, heiß, kalt mache, nehme das Ganze runter, lasse die Wärme sich einfach ausbreiten, dann wird immer von der heißen Stelle was in die kalte Stelle daneben fließen. Und umso schneller ich das Ganze oszillieren lasse, wir werden das auf einem Übungsblatt zu den partiellen Differentialgleichungen wirklich mal mit Fourier-Transformation etc. durchrechnen und die partiellen Differentialgleichungen dazu hinschreiben, aber ganz anschaulich betrachtet, umso mehr ich davon diese Kaffeetasse, Eiswürfelglas nebeneinander hinstelle und umso enger ich die mache und umso schneller ich das oszillieren lasse, umso schneller wird sich das am Ende wahrscheinlich ausgeglichen haben, weil die Wärme ja nicht besonders weit wandern muss von dieser heißen Stelle zu der kalten Stelle, um sich dann auszugleichen. Das heißt aber, dass ich hoch oszillierende Funktionen habe in der Welt, und diese hoch oszillierenden Funktionen in der Welt, die werden ganz, ganz schnell gedämpft. Sie haben bei der Wärmeausbreitung, wenn Sie umso schneller Sie etwas Oszillierendes haben in einem Temperaturprofil, wenn Sie das sich mit der Zeit einfach ausgleichen lassen, wird umso schneller das Ganze oszilliert, umso schneller wird sich das Ganze ja einfach gegenseitig ausgleichen. Dieses gegenseitige Ausgleichen funktioniert entsprechend so einem Gesetz da auf der oberen linken Tafel. Das heißt, Sie werden dann Abklingverhalten haben, diese hoch oszillierenden Temperaturprofile werden sehr, sehr schnell abklingen. Das sind genau die Dinge, die Sie auch nicht interessieren, die Sie auch nicht sehen wollen, wenn Sie die Wärmeausbreitung vorhersagen wollen. Das sind gerade solche hoch oszillierenden Funktionen. Das ist typischerweise das, was Sie sowieso als numerischen Fehler mit drin haben, Werte, denen Sie sowieso nicht trauen können. Das heißt, diese Dinge, die gehen von der Natur her, gehen die ganz schnell runter auf Null. Die wollen Sie wahrscheinlich auch vorhersagen. Das heißt, Sie möchten auch ein Verfahren haben, was diese schnell verschwindenden Dinge in der Welt ebenfalls in Ihrem Computer schnell verschwinden lässt. Und das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist, dass sowas passiert wie ganz oben rechts, dass Sie irgendetwas haben in der Welt, irgendeine Größe, die eigentlich ganz, ganz schnell verschwunden ist, die Sie eigentlich auch gar nicht interessiert. Aber Sie rechnen damit in Ihrem Computer und Ihr Verfahren macht sowas wieder oben rechts auf der Tafel. Aus dieser eigentlich für die Welt völlig irrelevante Größe, die wird irgendwann Ihre numerische Lösung völlig beherrschen, weil die sich komplett aufschaukelt. Und das ist tatsächlich etwas, was uns bei, immer wenn wir irgendwelche Diffusionsphänomene, irgendetwas, was sich gegenseitig ausgleicht, betrachten werden, werden wir solche Effekte haben, werden wir Komponenten haben in der Lösung, die eigentlich physikalisch ganz, ganz schnell verschwinden und wo wir aufpassen müssen, dass die deswegen nicht von unserer Lösung, von unserem numerischen Lösungsverfahren völlig überbewertet werden und uns sämtliche Ergebnisse verfälschen. Ich möchte Ihnen gerne noch eine Motivation geben, warum diese Testgleichung, die wir hier haben, warum die so wichtig ist und warum das Verhalten, wie gut ein Verfahren an dieser Testgleichung funktioniert, warum uns das im gewissen Sinne sagt, wie gut ein Verfahren allgemein mit einer Funktion, mit einem Problem funktioniert. Und das wäre Abschnitt 1.5.2, die Testgleichung. Warum ist dieses einfache, dieses fast triviale Beispiel, warum ist das symptomatisch auch für kompliziertere Gleichungen? Nun schauen wir uns an, das ganz allgemeine Anfangswertproblem. Y' von x gleich f von x, y. Y von x0 gleich y0 im R hoch d. Dann hat das ja erstmal auf den ersten Blick nichts zu tun mit unserer Testgleichung, beziehungsweise es kann beliebig viel komplizierter sein, als unsere Testgleichung das ist. Ich möchte Ihnen aber zumindest heuristisch vorführen, dass wir in jedem allgemeinen Problem doch irgendwo unsere Testgleichung, die da oben links steht, wiederfinden werden. Und warum ist das der Fall? Nun vereinfachen wir erstmal. Also das Erste, was wir sicherlich machen können bei der Testgleichung, wir verlieren da nichts an Informationen, wenn wir das y0 auf 0 normieren. Also stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie haben einfach physikalisch, also das bedeutet, Ihre Lösung zu verschieben um das y0, dann ist eben der erste Punkt auf 0, oder physikalisch würde es einfach bedeuten, Sie ändern Ihre Einheiten so, dass Sie sagen, das Nullniveau für die y-Größe, das soll halt gerade da liegen, wo das y0 ist. Also Sie gehen zum Beispiel von Kelvin auf Celsius, dann haben Sie einfach nur das Nullniveau verschoben. Ja, und das Zweite, was wir annehmen können, auch direkt, das machen wir gleich in einem Schritt, ist, wir haben gesehen auf einem der Übungsblätter, jetzt gerade auf dem vierten Übungsblatt, Übungsaufgabe 4.2, dass Sie jedes solche Problem in ein autonomes Problem umformen können. Also wir können erstmal jedes Problem, dabei haben wir noch nichts verloren an Informationen, Umwandlung in autonome Differentialgleichung, das war Übungsaufgabe 4, 2 und eine einfache Verschiebung. Damit kriegen wir raus, dass unser allgemeines Problem eine Form hat y' von x gleich f von y und y von 0. Entschuldigung, ich möchte das Ganze gerne so verschieben, dass nicht das y 0 der Nullvektor ist. Das könnte man auch machen. Ich möchte es erstmal gerne so verschieben, dass das x 0 hier die Nullzeit ist. Also ich fange meine Zeit erst an zu messen an der Stelle x 0. Das heißt, ich setze meine Zeitskala so, dass das x 0 gleich 0 ist. Dann haben wir hier also y 0 gleich y 0. Ja, also bis dahin haben wir noch keine Informationen verloren, da ist noch nichts heuristisch mit dabei, also es ist noch korrekt. Jetzt kommt ein kleiner heuristischer Schritt, und zwar, ja, dieses f, was hier steht, wird im Allgemeinen nicht so eine einfache Form haben, wie da oben links mit Lambda mal y. Das wird nicht einfach so eine einfache lineare Form haben. Aber es ist so, dass wenn die Funktionen, die hier vorkommen, glatt sind, nach unserer Generalvoraussetzung betrachten wir nur solche glatten Funktionen, dann wissen Sie, dass die Funktionen, ja, wenn die glatt sind und diese Dinge nur, wenn sie an ihren Parametern nur ein bisschen wackeln, dann lassen sich glatte Funktionen immer ganz vernünftig durch lineare Funktionen approximieren. Und ähnlich ist das hier, zumindest heuristisch würden wir erwarten, dass wenn wir das x hier, wenn wir das nur ein bisschen wegbewegen von dem x0, dann wird sich auch das y nur ein bisschen wegbewegen von dem y0. Das heißt, das Argument, was hier in f eingesetzt wird, wird sich nur ein ganz klein bisschen ändern. Und das bedeutet, und da, an der Stelle wird es jetzt wirklich heuristisch, wir können erwarten, dass die Lösung dieser Differentialgleichung, dass die sich lokal in der Nähe von x gleich 0 ähnlich verhält, wie wenn ich das f von y hier ersetze durch sein lineares Taylor-Polynom. Weil ich erwarte, dass das f sich so ähnlich verhält wie das y, dann sollte ich noch erwarten, dass die Differentialgleichung in irgendeiner Art und Weise, das haben wir nicht bewiesen in der Vorlesung, dass die Differentialgleichung aber in irgendeiner Art und Weise stabil von der rechten Seite abhängt, also zumindest heuristisch würden wir annehmen, wenn wir das f nur ein bisschen ändern, wird sich das y auch nur ein bisschen ändern. Also wir erwarten, das heißt, wir beweisen es nicht, dass für kleine x y sich verhält wie die Lösung von y' von x gleich, ja, jetzt eben nicht f von y, sondern das Ganze ersetzt durch sein lineares Taylor-Polynom, also f von y0 plus f' y0 y minus y0. Das wäre also eine viel einfachere Differentialgleichung, und wir würden zumindest annehmen, dass irgendwo lokal unsere einfache Differentialgleichung in den komplizierteren Differentialgleichungen auch drin steckt. Wenn wir ganz kleine Schritte machen, wenn wir die Lösung nur einen kleinen Moment probieren zu simulieren, dass dann diese lineare Differentialgleichung uns schon das Wesentliche enthält an Informationen. Die können wir noch weiter vereinfachen. Dieses f von y0, was hier steht, ist ja jetzt einfach irgendeine konstante Größe. f' von y0 mal y0 ist ebenfalls einfach irgendeine konstante Größe. Das heißt, hier steht y' von x ist gleich Jacobi-Matrix f' von y0 mal y plus minus irgendwas Konstantes. Das plus minus irgendwas Konstantes sorgt einfach für ein konstantes Wachstum oder ein konstantes Abfallen, also irgendeinen linearen Anteil, der sich da in y auswirkt. Auch bei dem können wir annehmen, dass wir den wegtransformiert haben, indem wir zum Beispiel die Einheiten so wählen, dass wir immer eine Sekunde später die entsprechende Einheit etwas größer wählen. Das heißt, auch da können Sie sich vorstellen, wenn Sie schon wissen, dass in Ihrer Lösung so ein gewisser Drift drin ist, also wenn Sie wissen, dass Ihre Lösung sowieso immer eine Steigung von 1 pro Sekunde hat, können Sie das Ganze wegtransformieren, indem Sie die Einheiten anders wählen, indem Sie Ihre Messgeräte umeichen, etc. Auch das kann man sauber als mathematische Transformation ausdrücken, aber da dieser Schritt hier schon nicht sauber war, den nächsten Schritt auch unsauber Handwaving, denn wir würden dann die Rigorosität damit eh nicht herstellen, wenn ich Ihnen den Schritt jetzt ganz sauber aufschreiben würde. Und ich denke, mit den physikalischen Einheiten können Sie sich vorstellen, dass Sie Ihr Messgerät so programmiert bekommen, dass dieses Messgerät einfach weiß, es wird immer 1 pro Sekunde mehr angezeigt, und ich rechne das schon raus, bevor ich den Messwert anzeige. Also auch das entsprechend, wie wir erwarten, schwach formuliert, also durch geeignete Transformation Man kann tatsächlich zeigen, dass man hier auch nichts an der Information verliert. Erwarten wir, dass wir dies umformen können. Zu einer Differentialgleichung, ja, die jetzt nur noch die Form hat, Jacobi-Matrix mal y, also einfach irgendeine Matrix M mal y mit einer Matrix M. Der entsprechende Dimension so groß wie das y war. Ja, und das sieht schon fast aus wie unsere Testgleichung. Der einzige Unterschied ist noch, dass die Testgleichung, die wir betrachtet haben, die war nur skalar. Die Gleichung, die wir hier rausbekommen, ist im Allgemeinen vektorwertig und das muss sie auch sein, allein durch diesen Schritt zum Beispiel auf das Autonom zu gehen, haben wir schon eins noch an Dimension dazu bekommen, durch die Schritte, wenn wir irgendwas hatten, höherer Ordnung und haben das umgeformt in was mit der ersten Ordnung, dann handeln wir als anzunehmen, dass diese Gleichung auch noch eindimensional wäre. Das wäre wahrscheinlich, da würden wir echt was wegwerfen an Informationen, was einfach, was wir brauchen im Problem. Also das wird uns die Welt zu sehr vereinfachen. Aber Sie haben sich in der linearen Algebra, haben Sie ausführlich die Frage behandelt, wann Matrizen denn diagonalisierbar sind und irgendwo die natürliche Form, das ist auch nicht ganz richtig, aber das natürliche war oder das häufig vorkommende war, dass unter relativ milden Bedingungen man Matrizen diagonalisieren kann. Also nehmen wir an, das wäre auch hier der Fall, angenommen Sie könnten diese Matrix hier diagonalisieren, dann würde hier stehen y' gleich Diagonalmatrix mal y. Und das würde bedeuten, dass dieses Gleichungssystem, dieses Differentialgleichungssystem, was hier steht, dass das völlig entkoppelt. Sie hätten das y' von x, also das y mit seinen d-Komponenten, y' von x ist jede Komponente abgeleitet. Und dann steht hier also, jede Komponente abgeleitet ist gleich Diagonalmatrix mal dem entsprechenden y mit seinen Komponenten. Das heißt, in jeder einzelnen Komponente würde die Ableitung der Komponente gleich entsprechender Diagonaleintrag mal die Komponente vom y stehen. Das heißt, Sie hätten da d unabhängige Differentialgleichung. Also ist M diagonalisierbar? Mit Eigenwerten Lambda 1 bis Lambda D. Dann ist diese Gleichung äquivalent zu d-skalaren Testgleichungen yj', also yj wäre die j-Komponente von y und dann wäre dieses Stern, würde dementsprechend, dass die j-Komponente abgeleitet gleich j-Diagonaleintrag mal yj ist. J gleich 1 bis d. Das heißt, mit diesem leichten Handwaving dabei bedeutet das, wir finden in jeder gewöhnlichen Differentialgleichung finden wir unsere Testgleichungen wieder. Zumindest in dem Sinne, dass wenn wir uns diese Differentialgleichung linearisiert angucken, also wenn wir immer nur ein kleines Stück vorwärts gehen, also das lokale Verhalten von irgendeiner Differentialgleichung, darin finden wir die Testgleichung wieder. Und noch genauer, wir finden die Testgleichung so wieder, dass wir, ja, wenn wir für das y, dieses Diagonalisieren der linearen Algebra, ging nur mit, indem Sie eine gute Basis dafür gewählt haben, wenn wir eine gute Basis finden an der Stelle, dann entkoppeln diese Differentialgleichungen und wir finden bezüglich einer gewissen Basis, finden wir in jeder Differentialgleichung diese Testgleichung wieder. Das heißt, zumindest lokal und bezüglich einer geeigneten Basis heißt das, dass in jedem Problem, was wir haben, stecken lokal immer wieder Komponenten drin, die sich verhalten wie diese Testgleichung. Und das bedeutet insbesondere, dass wann immer Sie irgendein Problem haben, irgendeine Differentialgleichung haben, haben Sie da diese Testgleichung drin. Und wenn in diese Testgleichungen, wenn die auftreten, ja, mit einem Lambda hier, was sehr, sehr negativ ist, dann heißt das, Sie haben irgendeine Komponente in Ihrer Lösung drinstecken, die eigentlich gerade sehr schnell gegen Null abfallen sollte. Und das tut sie aber nicht, wenn Sie das explizite Euler-Verfahren darauf anwenden. Und deswegen sagt man oder baut man die Theorie, probiert man die Theorie so aufzubauen, dass man sagt, wenn man diese Testgleichung hier im Griff hat, da die physikalisch korrekten Eigenschaften im Griff hat, dann hofft man zumindest, dass man auch für beliebige Differentialgleichungen zumindest lokal diese physikalischen Eigenschaften mit im Griff hat. Und eine Einschränkung, die wir gemacht haben, ist dafür aber wirklich, wirklich arg groß noch, denn Sie wissen, dass dieses Diagonalisieren von den Matrizen hing ganz stark damit zusammen, die Nullstellung des charakteristischen Polynoms, und über R klappte das alles irgendwie hinten und vorne nicht, weil da haben Sie allein schon die Nullstellen von dem charakteristischen Polynom nicht. Das heißt, wenn wir hier schon von diagonalisierbar und von Eigenwerten sprechen, dann sollten wir eigentlich auch zulassen, dass dieses Lambda, was hier vorkommt, dass das auch komplex sein kann. Also nehmen wir das noch an. Eigenwerte können auch komplex sein. Ja, und das bedeutet, an der Stelle müssen wir uns fragen, geht jetzt alles kaputt, was wir bisher gemacht haben in der Vorlesung? Also wenn Sie in Gedanken zurückblättern in der Vorlesung, alles, was wir gemacht haben, hätte das auch funktioniert, wenn wir komplexe Differentialgleichungen betrachtet haben? Und lassen Sie sich nicht bluffen, wir haben bestimmt schon Funktionentheorie, haben Sie wahrscheinlich typischerweise im dritten Semester, hören Sie die Funktionentheorie in die Differentialgleichung. Lassen Sie sich nicht bluffen, das hat nichts mit Funktionentheorie zu tun, denn wenn wir hier diese Gleichung haben mit einem komplexen Eigenwert Lambda, bedeutet das, dass die rechte Seite der Differentialgleichung, das f, eine komplexe Funktion wäre. Also nichtsdestotrotz ist das x oder die Zeit ist immer noch eine reelle Größe. Die Ableitung, die wir haben, ist immer noch die ganz gewöhnliche Ableitung nach einem reellen Parameter. Das heißt, wir haben keine Holomorphie, komplexe Ableitung, komplexe Analyse, spielt überhaupt keine Rolle hier. Das Einzige, was wir haben, ist, dass diese rechte Seite f, dieses Ding hier, das könnte jetzt auch eine komplexe Größe sein. Entsprechend das y wäre jetzt keine Funktion vom r oder von einem reellen Intervall nach r hoch d, sondern das y wäre eine Funktion von einem reellen Intervall in den c hoch d. Und wenn Sie sich das vor Augen halten und gehen in Gedanken die Vorlesung, die wir bisher gemacht haben, durch, dann sehen Sie, dass wir an überhaupt gar keiner Stelle verwendet haben, dass dieses f, dass dieser Körper hier, ob das r hoch d oder c hoch d ist. Alles, was wir benutzt haben, war im weitesten Sinne Körperaxiome. Wir haben damit gerechnet. Das heißt, wir haben Dinge gemacht wie multipliziert, addiert. Das sind alles Dinge, die Sie in komplexen Zahlen auch machen können. Wir haben von Dingen gesprochen wie Stetigkeiten, ein Betrag. All das sind die Begriffe, die Sie im Komplexen auch haben. Das heißt, die komplette Vorlesung, und ich habe mich didaktisch dazu entschieden, Ihnen das nicht von Anfang an mit C hoch D zu präsentieren, weil ich der Meinung bin, dass das am Anfang einfach eine Hürde darstellt, wo einem nicht klar ist, warum man dieses C hoch D überhaupt brauchen sollte, sondern dass dieser Schritt so einfach ist, dass wir den heute schnell Handwaving machen können. Wenn wir nämlich hier statt R hoch D C hoch D stehen haben, ändert sich einfach komplett gar nichts an der Vorlesung. Auch sämtliche Taylor-Entwicklungen gelten weiterhin. Alles, was Sie haben, ist, dass Ihre Funktion jetzt eben nicht mehr reellwertig, sondern komplexwertig ist. Und achten Sie aber auf die Feinheit. Die Welt wird eine komplett andere, wenn Sie das x komplexwertig machen und fordern, dass hier wirklich die mit Differenzenquotienten definierte komplexe Ableitung steht. Dann verschwinden die Begriffe zwischen, dann wird aus C1 auf einmal C unendlich, dann haben Sie die gesamten komplexen Analyse-Holomorphie-Geschichten mit dabei. Und das haben wir aber nicht, solange wir hier das reelle Intervall haben und nur der Wertebereich komplexwertig ist, ändert sich überhaupt nichts. Ja, Eigenwerte können auch komplex sein. Alle in diesem Abschnitt, alle in diesem Kapitel gezeigten Resultate gelten aber auch für Anfangswertprobleme, wo wir ein Y suchen von x0 nach xn oder ab, nennen wir es auch manchmal, nach c hoch d, y' von x gleich f von x, y von x, wobei das f dann von diesem Intervall x0 xn kreuz c hoch d in den c hoch d geht. Ja, das bedeutet also, wir finden Testgleichungen, wir finden solche einfache Testgleichungen in jedem noch so komplizierten Differential-Anfangswertproblem wieder. Und das heißt, diese Testgleichung mit möglicherweise komplexem Lambda, wenn wir die vernünftig gelöst bekommen, also vernünftig nicht nur in dem Sinne von Konsistenzordnung, die Konsistenzordnung hatten wir auch beim expliziten Euler schon im Griff, wenn wir diese Stabilität, wenn wir diese Testgleichung, die da steht, wenn wir die vernünftig gelöst bekommen, in dem Sinne, dass gewisse physikalische Eigenschaften der Lösung dieser Gleichung, dass die auch von unserem Verfahren respektiert werden, dann würden wir annehmen, dass das Verfahren auch besser funktioniert für kompliziertere Differentialgleichungen, in dem Sinne, dass da auch für gewisse physikalische Eigenschaften vernünftig respektiert werden. Das heißt, unsere weitere Philosophie, was wir jetzt machen werden in der Vorlesung, wird sein, wir werden uns diese ganz einfache Testgleichung, also wir können natürlich offensichtlich auch den Anfangswert y0, also wir haben für jedes der yj haben wir einen Anfangswert, den können wir natürlich auch immer auf 1 normieren, dann ist das wirklich genau die Testgleichung, mit der wir gestartet sind. Hier noch ganz oben links auf der Tafel. Und das heißt, was wir jetzt machen werden, ist, wir werden uns überlegen, was macht denn eine allgemeine Runge-Kutta-Methode mit dieser Testgleichung da oben links? Was sollte mit dieser Testgleichung passieren physikalisch? Für Lambda sehr negativ, wissen wir schon, da sollte die Lösung immer positiv sein und gegen Null gehen. Dann fragen wir uns, was macht denn das Runge-Kutta-Verfahren mit dieser Testgleichung? Und wir fragen uns, wie muss das Runge-Kutta-Verfahren geschaffen sein, damit das Runge-Kutta-Verfahren zum Beispiel auch immer positiv bleibt und die Lösung gegen Null gehen lässt. Bevor wir das machen, machen wir, ich glaube, was machen wir dienstags? 10 Minuten Pause. Machen also um 13 Uhr weiter. Überlegen, wie gut unsere Verfahren funktionieren für diese Testgleichung. Und lassen Sie mich nochmal ganz, ganz klar die Prämissen dazu geben. Sie werden als Mathematiker in Ihrem späteren Leben, wenn Sie es immer wieder erleben, dass Sie von einem Anwender gefragt werden, was ist denn die beste Methode für Punkt, Punkt, Punkt. Und Ihre typische Rolle als Mathematiker wird sein, solche Ja, Aber unter diesem und jenem Gesichtspunkt Antworten zu geben. Natürlich möchte der Anwender von Ihnen gerne hören, Punkt, Punkt, Punkt ist die perfekte Methode, nehmen Sie nur die, das ist genau die richtige. Aber natürlich hängt es davon ab, was der Anwender genau meint mit beste Methode. Sie können unter beste Methode verstehen, hohe Konvergenzgeschwindigkeit, in dem Sinne, dass Sie asymptotisch mit einer hohen H-Potenz gegen Null konvergieren. Dann sollten Sie ihm eine Methode mit einer sehr hohen Konsistenzordnung empfehlen. Es kann aber auch sein, dass gewisse physikalische Eigenschaften in der Lösung, gewisse Eigenschaften, die die Welt nun mal hat, dass die so unglaublich wichtig sind für den Anwender, dass der manche Verfahren einfach überhaupt gar nicht akzeptieren wird, weil die ihm einfach unplausible Werte liefern. Denken Sie zum Beispiel an Dinge wie Positivität, das ist sowas Typisches, oder Energieerhaltung. Wenn Sie das Pendel haben und der Anwender wendet Ihre Methode an auf dieses einfache Pendel, dann ist ihm die Konvergenzgeschwindigkeit egal, wenn das Pendel irgendwann anfängt, sich zu überschlagen und zum Perpetuum mobile zu werden und auf Energie aus dem Nichts zu erzeugen. Das heißt, wann immer wir Verfahren vergleichen, sagen, das ist eine gute, das ist eine schlechte Eigenschaft von einem Verfahren. Es ist als Mathematiker immer unglaublich wichtig zu wissen, in welchem Kontext sind wir gerade und wie messen wir gerade, was wir gut oder schlecht finden. Und was wir jetzt machen werden im Folgenden, ist wirklich komplett auf diese Testgleichung abgestellt. Wir haben heuristische Gründe und die sind heuristisch. Es kann sein, dass wir eine sehr nichtlineare Differentialgleichung haben, wo Sie dieses lokale Verhalten fast gar nicht sehen, weil es da irgendwelche anderen Phänomene gibt, die viel, viel dominanter. Aber wir haben zumindest heuristische Gründe, dass wir lokal die Testgleichung in sehr vielen oder fast allen Differentialgleichungen sehen werden. Deswegen erwarten wir heuristisch, dass es gut ist, oder würden wir sagen, heuristisch ist es gut, dass ein Verfahren für die Testgleichung das Richtige macht. Und ab jetzt sind wir wieder auf dem mathematisch sicheren Boden, denn jetzt haben wir eine klar definierte Fragestellung und können uns fragen, wann funktioniert denn ein Verfahren für diese Testgleichung besser als ein anderes Verfahren. Dafür ist also wichtig zu wissen, was macht denn das Verfahren mit dieser Testgleichung? Und da werden wir sehen, was dieses Verfahren mit der Testgleichung macht. Das kann man vollständig beschreiben mit einer Funktion, und die nennt man auch die Stabilitätsfunktion. Also wir haben schon gezeigt, bei expliziten und impliziten Euler, da wissen wir, was da passiert. Also die iterierten des expliziten und impliziten Euler-Verfahrens, die liefern bei Anwendung auf unsere Testgleichung y' gleich Lambda y mit y0 gleich 1, yi impel, also die iterierten des impliziten Euler-Verfahrens, die waren 1 minus h Lambda hoch minus i und die des expliziten Verfahrens, die lauteten 1 plus h lambda hoch i. Ganz streng genommen haben wir das letzte Woche und diese Woche nur gezeigt für Lambda kleiner als 0, aber offensichtlich sind alle Argumente, die wir da gemacht haben, gelten auch für Lambda komplexe Zahlen. Also auch da haben Sie, wenn Sie das explizite und implizite Euler-Verfahren anwenden, kriegen Sie genau diese Größen hier raus. Also bemerken wir das kurz in Klammern. Also klar, das gilt auch für komplexe Lambdas. Ja, und das bedeutet also, dass das, was hier steht, nun, das beschreibt uns vollständig, was passiert, und irgendwo ist das, also scheint es auch dieses Hoch I in beiden drin vorzukommen. Also wir könnten sagen, das implizite Euler-Verfahren, das kann man beschreiben durch eine gewisse Funktion, und das Durchiterieren entspricht dann dem, dass man diese Funktion Hoch I nimmt. Also wir haben immer denselben Faktor, der da reinkommt durch das Euler-Verfahren. Genauso ist es beim expliziten Euler-Verfahren. Auch da haben wir immer irgendeinen gewissen Faktor, der hängt davon ab, von diesem H mal Lambda hier. Und dann heißt iterierte des Verfahrens, heißt einfach diesen Faktor hoch i zu nehmen. Also in diesem Fall beim impliziten Euler-Verfahren wäre das ja, könnten wir den zum Beispiel r impel nennen, dann wäre das also eine Funktion von h mal Lambda, die hier hoch i genommen wird, und entsprechend beim expliziten Euler-Verfahren eine etwas andere Funktion von h mal Lambda, die hier hoch i genommen wird. Und wir werden gleich sehen, dass es tatsächlich bei jedem Runge-Kutta-Verfahren einfach so eine Funktion gibt, die vollständig beschreibt, was das Verfahren auf die Testgleichung macht. Und dann die iterierte dieses Verfahrens ist einfach diese Funktion r angewendet auf r lambda und dann hoch i. Also in dem Fall hier wäre das r beim impliziten Euler-Verfahren, würde das h lambda auf 1 minus h lambda abbilden. Und wenn wir diese Abhängigkeit von h und dem lambda nicht trennen wollen, dann könnten wir auch sagen, dass dieses r-Impel bekommt einfach irgendeine komplexe Zahl. Das lambda könnte ja komplex sein. Also wir kriegen hier irgendeine komplexe Zahl und machen daraus 1 minus diese komplexe Zahl. Also r-Impel von Zeta wäre 1 minus Zeta und dann noch hoch minus 1. Und r-Expel beim expliziten Euler wäre entsprechend die Funktion 1 plus Zeta. Und zumindest für das implizite und explizite Euler-Verfahren heißt das also, was diese Verfahren mit der Testgleichung machen, das sehe ich, wenn ich diese Funktionen hier kenne. Und was wir jetzt zeigen werden, ist, dass das tatsächlich für jede Runge-Kutta-Methode gibt es so eine Funktion. Für jede Runge-Kutta-Methode kann ich sagen, die iterierte auf die Testgleichung ist einfach so eine Funktion r von h lambda hoch i genommen. Und um das zu zeigen, werden wir diesen typischen mathematischen Weg gehen. Wir werden diese Funktion r erst vom Himmel fallen lassen und dann werden wir zeigen, warum die tatsächlich funktioniert. Also Definition 1,22 für ein allgemeines Runge-Kutta-Verfahren. Wie sieht da dieses R aus? Seien also die Koeffizienten a, aij, ij, b, bi, i gleich 1 bis s und c gleich ci, i gleich 1 bis s, das seien die Koeffizienten eines Runge-Kutta-Verfahrens. Außerdem brauchen wir, ja, mein Doktorvater hat es immer die lustige 1 genannt, also eine doppelt gestrichene 1 soll der Vektor sein, der einfach nur aus Einsen besteht. Also das ist der Vektor, der nur aus Einsen besteht, als stehender Vektor. Also wenn ich ihn liegend schreibe, noch ein transponiert mit dran. Und wir werden ihn hier aus dem r hoch s brauchen, also so viel, wie wir hier an Stufenzahl haben. Außerdem sei i die Einheitsmatrix im s kreuz s. Dann definieren wir die Funktion r von Zeta für die wir sehen werden, dass die genau diese Eigenschaft hat, dass für das Roman-Kutta-Verfahren angewandt auf die Testgleichung gerade diese Funktion hier von h lambda hoch i rauskommt. Die lässt sich definieren durch 1 plus Zeta b transponiert Einheitsmatrix minus Zeta mal a hoch minus 1 angewendet auf die lustige 1. Also schauen Sie sich kurz an, dass Sie über die Dimensionen immer den Überblick behalten. Das A ist diese Matrix, das ist irgendwo beim Roon-Kutta-Verfahren, entsprechend dieser ABC-Schreibweise, die wir schon länger benutzen, das A als Matrix schreiben. Das heißt, hier haben wir eine Matrix multipliziert mit einer komplexen Konstante Zeta, mit einem komplexen Skalar Zeta. Einheitsmatrix minus diese Matrix gibt wieder eine Matrix, hoch minus 1 gibt wieder eine Matrix. Dann angewendet auf diesen Vektor aus Einsen gibt einen Vektor. Und dann haben wir B transponiert mal diesen Vektor. Das heißt, da kommt ein Vektor transponiert, mal liegender Vektor, mal stehender Vektor. Hier kommt eine Zahl raus. Und da die Vektoren komplexe Einträge hatten, haben wir hier also eine komplexe Zahl. Wieder Produkt mit einer komplexen Zahl gibt eine komplexe Zahl plus 1. Das heißt, unser R, was wir hier haben, ist etwas, was ja eine komplexe Zahl Zeta bekommt und daraus wiederum eine komplexe Zahl macht. Das können wir definieren für alle Zeta in C. Na, nicht, vielleicht nicht für ganz alle Zeta in C, denn wir haben hier ja das Problem, dass wir eine Matrix invertieren müssen. Und das A ist die Koeffizientenmatrix von unserem Roon-Kutta-Verfahren. Da gibt es erstmal keinen Grund, warum die invertierbar sein sollte oder warum I minus Zeta A invertierbar sein sollte. Das heißt, diese Definition macht erstmal nur Sinn, wenn diese Matrix, die hier vorkommt, invertierbar ist. Also das heißt, das können wir definieren für alle Zeta in C, wo I minus Zeta A invertierbar ist. Und was sich eingebürgert hat, was recht praktisch ist, ist zu sagen, wir sprechen trotzdem von R von Zeta auch dann, wenn diese Matrix nicht invertierbar ist und weisen dann diesem R von Zeta formal den Wert unendlich zu. Also man schreibt üblicherweise, schreibe auch R von Zeta gleich unendlich, falls I minus Zeta A nicht invertierbar ist. Ja, das kann allerdings auch nicht besonders häufig vorkommen mit diesem Zeta. Also die Werte Zeta, für die I minus Zeta A nicht invertierbar ist, das kann nicht sein, dass das irgendwie für alle komplexen Zahlen der Fall ist, sondern davon gibt es nur ganz wenige Zetas. Und zwar können wir das noch genauer sagen. Was heißt denn I minus Zeta A nicht invertierbar? Nun, I minus Zeta A nicht invertierbar heißt, dass... Ja, also nicht invertierbar bei einer quadratischen Matrix bedeutet nicht injektiv und surjektiv ist dasselbe bei einer quadratischen Matrix. Es ist äquivalent, das eine folgt aus dem anderen. Das heißt, wenn I minus Zeta A nicht invertierbar ist, ist I minus Zeta A nicht injektiv. Das heißt, es gibt einen Vektor, sodass I minus Zeta A angewandt auf diesen Vektor gleich 0 ist. Ein Nicht-Null-Vektor, der im Kern von I minus Zeta A liegt. Dafür schreiben wir das ordentlich auf. Also ist I minus Zeta A nicht invertierbar. Das ist äquivalent dazu, dass I minus Zeta A nicht injektiv ist. Das ist äquivalent dazu, dass ein V existiert im C hoch S, sodass I minus Zeta A angewandt auf V gleich 0 ist und das V nicht schon selber gleich 0 war. Und I minus Zeta A mal V ist aber ja V minus A V. Und das heißt also, es gibt ein V im C hoch S, sodass dieser Ausdruck hier gleich 0 ist, und wenn das Zeta selber nicht gleich 0 ist, könnte ich durch Zeta teilen, und dann wäre, müsste also gerade A mal V gleich 1 durch Zeta V sein. Das ist mit dem Fall Zeta gleich 0. Nun, Zeta gleich 0 kann gar nicht vorkommen, weil für Zeta gleich 0 ist dieser Ausdruck hier auf jeden Fall invertierbar. Das heißt, wir haben hier immer den Fall Zeta ungleich 0. Ja, und das heißt also, die Zetas, wo hier was schiefgehen kann, wo dieses R nicht definiert ist, wir nennen das Ding Stabilitätsfunktion, die Zetas, wo die Stabilitätsfunktion nicht invertierbar sind, sind gerade die Zetas, wo 1 durch Zeta ein Eigenwert von A ist. Und wir wissen, Eigenwerte gibt es nicht beliebig viele. Eigenwerte von der S-Kreuz-S-Matrix gibt es höchstens S verschiedene. Das heißt, es gibt in dem ganzen großen, komplexen Ebene gibt es überhaupt nur S, höchstens S verschiedene Werte, an denen dieses R nicht definiert ist. Also es gibt einfach S-Punkte, wo dieses R unter Umständen nicht definiert ist und überall sonst ist es definiert. Also das bedeutet, es gibt höchstens S-Werte in C, an denen R von Zeta gleich unendlich gilt. Ja, und dieses R nennen wir Stabilitätsfunktion. Nun definieren wir das ja genau aus dem Hintergrund, dass wir mit diesem R beschreiben können, was das Verfahren mit der Testgleichung macht. Also die Frage ist, wenn wir das Verfahren, wenn wir irgendeine Runge-Kutta-Methode haben, wenden die an auf die Testgleichung, warum kommt da genau dieses R von H Lambda dann am Ende bei raus? Also wie kommt da diese Vorschrift mit dieser Matrix-Multiplikation I minus Zeta A hoch minus 1 und so weiter ins Spiel? Und das sagt uns der Satz 1, 2, 3. Betrachte die Anwendung eines Runge-Kutta-Verfahrens mit Koeffizienten A, B, C auf die Testgleichung y' von x gleich Lambda y von x, y0 gleich 1. Mit irgendeiner komplexen Konstante Lambda und schrittweise h größer 0. Nun, zumindest dann, wenn wir nicht gerade an einem dieser endlich vielen Punkte sind, wo das R gar nicht definiert sind, dann ist ansonsten das, was das Verfahren macht, immer dadurch gegeben, dass wir uns R von h Lambda angucken und das hoch die Anzahl der Iterierten nehmen. Also ist die Matrix I minus Zeta A mit Zeta gleich H mal Lambda, wieder bei expliziten und impliziten Euler eingesetzt. Also I minus H mal Lambda A, wenn diese Matrix hier so ist das Runge-Kutta-Verfahren anwendbar. Das könnte ja ein implizites Verfahren sein und wir wissen, bei den impliziten Verfahren hatten wir nur auf ausreichend kleine Schrittweiten sichergestellt, dass diese impliziten Gleichungen dann auch lösbar sind. Aber unter dieser Bedingung, also wenn wir nicht gerade mit H Lambda an einer dieser S-Sonderstellen sind, dann ist das tatsächlich, dann sind diese impliziten Gleichungen lösbar, dann ist das RKV also anwendbar. Und es gilt, dass die i-te Iterierte des Runge-Kutta-Verfahrens, die kriegen wir genauso einfach, wie wir das bei dem expliziten und bei dem impliziten Euler-Verfahren gesehen haben. Die kriegen wir nämlich damit raus, dass wir diese Funktion R anwenden, H Lambda und das Ergebnis hoch i nehmen. Und das bedeutet also, wenn wir irgendeine beliebige Runge-Kutta-Methode haben, dann können wir uns überlegen, und wir möchten jetzt wissen, was ist mit der. Wir wissen, beim expliziten Euler-Verfahren haben wir dieses Problem. Explizites Euler-Verfahren auf die Testgleichung. Testgleichung bleibt eigentlich schön positiv, geht gegen Null und geht ja für immer größere Zeiteinheiten. Das explizite Euler-Verfahren liefert uns aber solche Ausdrücke hier mit irgendeinem Ausdruck, den wir hoch i nehmen. Und wenn der Ausdruck zum Beispiel negativ ist, dann springen unsere iterierten Stellen ständig zwischen Plus und Minus hin und her. Wenn dieser Ausdruck, der hier steht, wenn der betragsmäßig nicht kleiner ist als 1, dann konvergiert dieser Ausdruck nicht gegen 0, obwohl die wahre Lösung gegen 0 konvergieren würden. Das heißt, die Nachteile des expliziten Euler-Verfahrens konnten wir dadurch sehen, was hier in der Klammer steht und dann hoch i genommen wird, indem wir dieses Ding analysiert haben. Entsprechend beim impliziten Euler war die Welt in Ordnung, weil wir wussten, mit dem h Lambda, das gibt immer was kleiner ist als 0, minus h Lambda ist größer als 0, das heißt, wir haben da in diesem Ausdruck, der hoch i genommen wird, da steht ja noch das hoch minus 1, haben wir 1 durch eine Zahl größer als 1 und das heißt also, das ist was immer positiv ist und was betragsmäßig kleiner ist als 1, das heißt, das konvergiert schön gegen 0, wenn wir immer mehr Schritte nehmen. Haben wir jetzt eine ganz allgemeine Runge-Kutta-Methode, reicht es uns anzugucken, was steht denn dann hier in diesem Klammerausdruck drin und wenn das zum Beispiel betragsmäßig kleiner ist als 1, dann heißt das, die Runge-Kutta-Methode respektiert das Abklingverhalten, dass es nämlich gegen 0 gehen soll für immer größere i, genau wie die wahre Lösung das macht. Es ist betragsmäßig größer als 1, respektiert die Runge-Kutta-Methode das Abklingverhalten nicht. Und der Satz sagt uns jetzt, wir können bei jeder Runge-Kutta-Methode, die können wir so schreiben, dass die i-te iterierte irgendein Ausdruck ist in Klammern hoch i. Das heißt, wir müssen uns nur diese Stabilitätsfunktion angucken von der Runge-Kutta-Methode, wenn wir wissen wollen, ob die das physikalisch korrekte Abklingverhalten zum Beispiel zeigt. Ja, und das Ganze zu beweisen ist ganz simples Nachrechnen, denn unsere Gleichung ist ja eine ganz simple. Also wir vergleichen im Moment die Methoden oder wir analysieren die Methoden ja einzig und allein dadurch, dass wir sagen, wir wenden sie auf eine völlig triviale, völlig einfache Differentialgleichung an. Das heißt, alle Ausdrücke, die da jetzt vorkommen, sind ganz furchtbar einfach. Und um das zu beweisen und dieses R letztlich herzuleiten, müssen wir jetzt also nur eine allgemeine Runge-Kutta-Methode anwenden auf diese Differentialgleichung hier. Nun, was kommt da raus? Anwendung des Runge-Kutta-Verfahrens im i-ten Schritt und das Runge-Kutta-Methode, die ganz allgemeine Runge-Kutta-Methode besagte, wir rechnen das yi plus 1 aus als yi plus gemittelte Steigung und die gemittelten Steigungen, dafür brauchen wir diese y-Werte, wo wir die Steigung eingesammelt haben, die hatten wir Etas genannt und die Etas müssen dann wieder so eine Gleichung erfüllen, Etas setzen sich zusammen als yi plus h mal irgendwelche Gewichte mal Steigungen an den Stellen Etas. Also ganz allgemein war bei der Runge-Kutta-Methode, und ich wische hier gleich drin rum, das Eta J war yi plus h mal Summe ajl f von xi plus clh eta l, l gleich 1 bis s, Stufenzahl. Und die Idee dahinter war, wir sagen, das Eta J soll ja auch ein Y-Wert sein. Das heißt, das Eta J war entstanden dadurch, dass wir von dem Yi aus ja ein Stück weit das F aufintegrieren müssen, gerade bis zu der Stelle, die von der X-Koordinate her dem Eta J entsprechen sollte. Und um dieses Integral auszurechnen, haben wir eine Quadraturformel benutzt, mussten das F also auswerten an irgendwelchen Zwischenstellen, Xi plus CLH, und haben als Zwischenstellen die genommen, ja, die wir auch für das Yi plus 1 genommen haben, damit wir uns keine neuen Zwischenstellen einfangen. So kam diese allgemeine implizite Formel für die Etas zustande. Und jetzt haben wir eine ganz furchtbar einfache Differentialgleichung. Unsere Differentialgleichung ist ja jetzt, dass das y', also das, was hier rechts steht, ist f von x und y von x. Unser f hängt also gar nicht explizit vom x ab, das ist eine autonome Gleichung, sondern wir haben ein f, was nur von y abhängt und f von y ist einfach Lambda mal y. Das heißt, das, was hier steht, hängt überhaupt gar nicht von dem ersten, von der x-Komponente ab, sondern gibt einfach nur Lambda mal die y-Komponente. Das heißt, für unsere einfache Testgleichung steht hier einfach Lambda mal Eta L. Und das Ganze ist zusätzlich noch skalar alles. Also die Eta sind skalar, das y ist skalar. Entsprechend hier haben wir die Summe irgendwelche skalaren Größen mal diese Skalare. Nun, die Summe, die hier steht, können wir offensichtlich als eine Matrix-Vektor-Multiplikation schreiben. Also wir können das schreiben, wenn wir die Eta Ls, all diese unbekannten Y-Stellen, diese Zwischenstellen, wenn wir die zusammenfassen in einen Vektor, dann wäre das, was hier steht, ja gerade diese Matrix A aus dem Runge-Kutta-ABC mal dieser Vektor L und davon die J-Komponente gäbe uns gerade diese Summe hier bis auf das Lambda. Also mit Eta gleich Eta 1 bis Eta S ist das, was hier steht. Äquivalent zu ja, J-Komponente von S wäre gleich Yi plus H mal, ich schreibe es auch nochmal hin und wische dann wieder drin rum, also die J-Komponente von Eta wäre Yi plus H mal, und was hier jetzt stehen würde, wäre ja gerade Lambda mal die J-Komponente von der Matrix A angewandt auf den Vektor Eta und dann an der J-Zeile ausgewertet. Nur, und das würde die J-Komponente von dem Eta geben. Das heißt, das passt gerade wunderbar. Also der komplette Vektor Eta ergibt sich hier in dem zweiten Summanden einfach durch diesen kompletten Vektor A angewendet auf Eta. Wo wir nur darauf aufpassen müssen, dieses Yi, was hier steht, das ist ja nur ein Skalar. Und den müssen wir in jeder Zeile dazu addieren. Das heißt, wenn ich hier das J wegstreiche und den kompletten Vektor Eta hier habe, brauche ich ja einen Vektor, der in jeder Zeile das Yi stehen hat und hier entsprechend den kompletten Vektor A mal Eta. Und dann haben wir gerade dasselbe wie diese Formel 2 Stern hier komponentenweise geschrieben. Und damit ist es also eine einfache Vektor gleich, Vektor plus irgendwelche Skalare, Matrix mal Vektor Gleichung. Insbesondere können wir damit nach den Standard-Algebra-Regeln rumrechnen und das Ganze auflösen nach Eta. Das ist, nehmen wir die Inverse noch nicht, also bringen das erstmal auf eine Seite, dann hätten wir hier also stehen Einheitsmatrix mal Eta minus H Lambda A. Angewandt auf Eta ist gleich Yi mal lustige 1. Nun, und wann ist das Ganze lösbar? Nun, es ist genau dann lösbar, wenn das I minus H Lambda A invertierbar ist. Das heißt, und das war gerade unsere Annahme, dass das I minus H Lambda A, dass das invertierbar ist, dann ist also das Gleichungssystem hier lösbar. Dann kann ich diese Matrix hier invertieren und das Ganze nach Eta auflösen. Also unsere impliziten Methoden, dadurch, dass unsere Differentialgleichung so furchtbar einfach ist, geben unsere impliziten Methoden uns auch einfach nur eine lineare Gleichung für die Etas und entsprechend haben wir es einfach, die Lösungstheorie uns dafür zu untersuchen. Die hängt nämlich nur davon ab, ob diese Matrix hier invertierbar ist oder nicht. Also ist I minus H Lambda A invertierbar, dann existiert eine eindeutige Lösung für die Etas und es gilt, setzen wir es gleich zusammen. Die Etas haben wir ja ausgerechnet, damit wir dann im nächsten Schritt, damit das Yi plus 1 ausrechnen können. Diese Etas waren ja nur diese Hilfsstellen, wo wir die Steigung gesammelt haben, um die dann gewichtetes Mittel zu bilden und entsprechend von Yi auf Yi plus 1 zu gehen. Was wäre dann also Yi plus 1? Das wäre, fangen wir gleich an mit Yi und machen das Ganze auf von Yi minus 1 auf Yi, dann passt es besser zu unserer Behauptung, was Yi sein soll. Also machen wir hier das RKV nicht im Ite-Schritt, sondern doch der Ite-Schritt, genau, der uns von I minus 1 auf I bringt. Da hätten wir also Yi ist Yi minus 1. Ja, und dann sagt uns unsere allgemeine Runge-Kutta-Methode, dass wir jetzt plus H mal Summe BJ, J gleich 1 bis S nehmen und dann dieses BJ mal den entsprechenden Steigungen an den Zwischenstellen. Also BJ mal F von XI plus CLH plus CJH und ETAJ zusammen und da die Steigung ausgewertet. Das F war wieder ganz einfach, sodass wir die X-Komponenten vergessen können. Das heißt, das F von Eta, das F von Y war ja einfach Lambda mal Y, entsprechend mit ETAJ eingesetzt, hätten wir hier Lambda mal ETAJ einfach nur drin stehen bei unserer Runge-Kutta-Methode. Ja, das ETAJ, das wissen wir, das sind die Komponenten von dem Vektor Eta, der dieses lineare Gleichungssystem hier löst. Und auch hier können wir ja wieder so etwas wie eine Matrix-Vektor oder eine Vektor-Vektor-Multiplikation drin sehen. Denn wenn wir das B uns ebenfalls als Vektor schreiben, dann ist Summe BJ Eta J ist ja einfach das Skalarprodukt zwischen dem Vektor B und dem Vektor Eta oder das Produkt von dem liegenden Vektor B mit dem stehenden Vektor Eta. Also das, was hier steht, können wir schreiben als Yi minus 1 plus H mal Lambda vorgezogen und dann das b als Vektor geschrieben, transponiert. Und der Vektor der Etas. Und für den Vektor der Etas haben wir diese Darstellung hier, wenn die Matrix invertierbar ist, ist das ja gerade yi minus 1 plus h mal Lambda b transponiert. Und dann die Matrix i minus h Lambda a invertiert, angewendet auf y. Ja, und an der Stelle muss ich aufpassen, denn ich hatte hier, bin ich gestartet mit dem Schritt von i auf i plus 1. Ich möchte es aber hier anwenden auf den Schritt von i minus 1 auf i. Das heißt, auch hier sollte ich diesen Schritt machen ab dem yi minus 1. Das heißt, wir haben hier überall stehen yi minus 1, i minus 1, i minus 1 und betrachten den i-ten Schritt, wo wir von dem yi minus 1 auf das yi gehen. Dann haben wir entsprechend diese Gleichungssysteme hier mit dem yi minus 1 zu lösen und haben hier yi minus 1 stehen. Und dann können wir das yi minus 1, das ist ein Skalar, das können wir ausklammern. Und es kommt also raus, klammern wir das nach rechts aus, einmal für hier das yi minus 1, 1 plus ja, h mal Lambda b transponiert i minus h Lambda a hoch minus 1 yi minus 1. Und das, was hier in der großen Klammer steht, das war gerade das, was wir in der Definition, in der letzten Definition haben vom Himmel fallen lassen und als Stabilitätsfunktion definiert haben. Also damit haben wir es auch explizit hergeleitet, warum diese Stabilitätsfunktion so aussieht. Das ist also gerade gleich r von h Lambda mal yi minus 1. Und jetzt ist es eine triviale Induktion. Es war offensichtlich, hat das i minus 1 und i hat an all diesen Stellen, an den Zwischenstellen überhaupt gar keine Rolle gespielt. Das heißt, für das yi minus 1, das ist gleich rh Lambda mal yi minus 2. Also wenn ich hier auf i minus 2 gehen will, habe ich dann rh Lambda zum Quadrat stehen. Und mit trivialer Induktion haben wir entsprechend, bis wir auf das y0 zurückgekommen sind, wo dann y0 gleich 1 ist, das wäre also gleich r von h Lambda hoch i. Ja, und das heißt also, wir haben auf diese Art und Weise wieder eine ganz explizite Möglichkeit, wenn wir eine Runge-Kutta-Methode haben, dann gibt uns jemand das Runge-Kutta-ABC. Wir haben schon gesehen, wir können an diesem Runge-Kutta-ABC können wir ablesen, wie die Konsistenzordnung ist, indem wir gewisse Formeln für die A's, B's und C's nachrechnen und können damit nachprüfen, hat das Ding Konsistenzordnung 1, Konsistenzordnung 2, Konsistenzordnung 3. Genauso einfach ist es jetzt nachzuprüfen, hat das Ding die richtigen physikalischen Eigenschaften. Wir können nämlich diese Stabilitätsfunktion ausrechnen und für die haben wir eine ganz einfache, explizite Formel, wo einfach die A's und die B's drinstehen. Und wie, ja, bitte?
An der mittleren Rechnung, der Schritt von der dritten auf die zweite Zeile.
Ja.
Auch in der letzten Zeile, der geht doch insgesamt in den zweiten Kern der Klammer ein Vektor, obwohl es ein Skalar sein muss.
Ich habe irgendwo eine lustige 1 vergessen, danke, ja. Also ich habe das bis zum Eta, stimmt es noch? Hier haben wir Vektor mal Vektor und an der Stelle haben wir das Eta ersetzt durch diese Matrix hoch minus 1 mal yi minus 1, aber die lustige 1 steht da noch. Genau. Das heißt, hier steht noch dieser Ausdruck mal yi minus 1, entsprechend steht hier in der Klammer die lustige 1 mit drin. Und wir haben die Stabilitätsfunktion hier definiert. Auch da steht sie mit drin. Danke. Genau, also das Schöne ist jetzt, wenn uns jemand das ABC gibt von dem Runge-Kutta-Verfahren, können wir die Stabilitätsfunktion hinschreiben und können daran sehen, ob die diese physikalisch richtigen Eigenschaften hat oder nicht. Machen wir das noch schnell an einem Beispiel. 1, 2, 4. A und B haben wir schon gesehen, beim expliziten Euler-Verfahren ist die Stabilitätsfunktion einfach 1 plus Zeta. Beim impliziten Euler-Verfahren ist die Stabilitätsfunktion 1 minus Zeta hoch minus 1. Und zum Beispiel bei der impliziten Mittelpunktsformel die hatten wir in einem der ersten Abschnitte mal hergeleitet und sie hatten auf einem der Übungsblätter dann, dass sie aus den Formeln das von Kutter ABC rauslesen und dieses Butcher-Tableau so aufschreiben. Bei der impliziten Mittelpunktsformel sah das gerade so aus, dass wir hier jeweils einen Halbstehen haben und unten eine 1. Ja, das heißt, das können wir jetzt also einsetzen in die Stabilitätsfunktion R von Zeta. Und R von Zeta wäre also entsprechend 1 plus Zeta, das B transponiert, Identität minus Zeta A hoch minus 1, angewendet auf die lustige 1. Und das heißt, alles, was wir jetzt machen müssen, ist für das B stand ja immer hier unten, da hatten wir immer das A als Matrix hier geschrieben, das C links daneben, das B unten als liegenden Vektor dazu geschrieben. Das bedeutet also, wir müssen das B ist der 1 Kreuz 1 Vektor, also ein Vektor mit nur einem Eintrag, der 1 ist. Das A ist eine 1 Kreuz 1 Matrix, die ein halb ist. Das heißt also, hier steht die Identitäts-, also die Einheitsmatrix bei Stufenzahl 1 ist entsprechend auch einfach nur die 1. Also hier steht 1 minus Zeta mal ein halb. Also 1 minus 1 halb Zeta. Die Matrixinverse von dieser 1 Kreuz 1 Matrix ist dann einfach 1 durchgenommen, ist also 1 durch 1 minus Zeta halbe. Damit haben wir das hier schon genommen. Das angewendet auf die 1 gibt einfach ein mal 1, mal b gibt einfach einen mal 1 und hier haben wir noch einen mal Zeta und einen plus 1. Also haben wir hier noch ein Zeta. Ich hoffe, Sie können es noch lesen. Zähler stehen und entsprechend ein 1 minus Zeta halbe im Nenner. Und das können wir noch zusammenfassen, auf einen Bruchstrich bringen mit 1 minus Zeta halbe im Nenner. Und entsprechend haben wir hier 1 minus Zeta halbe plus Zeta, also 1 plus Zeta halbe im Zähler stehen. Also mit Kenntnis von A, B und C wissen wir, was ist die Stabilitätsfunktion und haben damit im Griff, was passiert mit der Testgleichung. Und jetzt könnten wir uns überlegen, was sind denn die guten Eigenschaften von dieser Stabilitätsfunktion oder wann würde denn mit der Testgleichung das Richtige passieren? Das lag ja gerade daran, dass das explizite Euler-Verfahren, ja, dummerweise dieser Ausdruck hier zum Beispiel negativ werden konnte, wenn das Lambda kleiner war als 0. Also für Zeta wird ja immer H mal Lambda eingesetzt, also Schrittweite mal diesen Eigenwert Lambda. Und wenn das Lambda sehr negativ ist, dann könnte das dafür sorgen, dass selbst für kleine h hier was Negatives steht, was nicht gut ist. Oder selbst für kleine h hier was steht, was betragsmäßig größer ist als 1, was wir nicht wollen, weil das ja dann eigentlich gegen 0 gehen sollte. Das heißt, der nächste Schritt wird jetzt sein, wir formulieren uns Anforderungen an diese Stabilitätsfunktion, die vernünftigen Eigenschaften der Lösung der Testgleichung entsprechen. Ja, also welche Eigenschaften werden wir denn jetzt fordern? Nun, was im Raum steht, ist Positivität und Abklingverhalten. Und tatsächlich ist die bedeutendere Eigenschaft, gerade in der Literatur, der man Namen gegeben hat, ist dieses Abklingverhalten. Die Positivität ist typischerweise was, wo Sie auch, das ist wieder komplett heuristisch und Handwaving, wo Sie die komplette Gleichung betrachten müssen. Wenn Sie sagen, Sie haben irgendeine Funktion, zum Beispiel Temperatur, würden Sie erwarten, die ist physikalisch positiv. Aber wenn Sie anfangen, diese Temperatur zusammenzusetzen aus verschiedenen verschiedenen Komponenten und sagen, Sie haben jetzt zum Beispiel eine Temperaturfunktion, die ist überall 0, dann ist die irgendwo 1, wo ich meine Kaffeetasse hingestellt habe, dann ist sie wieder 0. Dann haben Sie also so eine Sprungfunktion und Sie haben sicherlich in der anderen Vorlesung schon mal Fourierreihen kennengelernt. Wenn Sie diese Sprungfunktion entwickeln in Fourierreihen, dann können Sie diese Sprungfunktion darstellen als eine Überlappung, als eine Überlagerung von verschiedenen, von immer höher oszillierenden Cosinus- oder Sinusfunktionen. Die haben dann entsprechend ihr gewisses Abklingverhalten über die Zeit, wenn Sie an Wärmeleitung denken, aber Sie haben die Positivität verloren auf diesem Weg. Und deswegen typischerweise, wenn man für dieses Auseinandernehmen macht mit der Testgleichung, ist die Positivität etwas, was man nicht mehr betrachtet, weil man das bei dem Auseinandernehmen sowieso verlieren würde. Auch das ist wieder nur heuristisch und handwaving. Was einem aber sehr wichtig ist, ist dieses Abklingen. Wenn Sie diese Sprungfunktion zerlegt haben in Ihre Fourier-Komponenten und haben gesehen, da steckt irgendein ganz hoch oszillierender Cosinus drin, dieser ganz hoch oszillierende Cosinus müsste eigentlich von der Welt her ganz, ganz schnell sich gegenseitig ausgeglichen haben, dann soll das Verfahren gefälligst auch tun. Also formulieren wir diese Eigenschaften, das wäre Abschnitt 1.5.4, Stabilität. Was macht denn die exakte Lösung der Testgleichung für große Zeitschrittweisen? Und die exakte Lösung von y' gleich lambda y von 0 gleich 1. Die ist ja offensichtlich, also egal, ob ich das Lambda hier komplex oder reellwertig nehme oder ob das Lambda kleiner ist als 0 oder größer als 0, die Lösung hiervon ist immer y von x gleich e hoch Lambda x. Und was macht dieser Ausdruck da für große x? Oder was macht der Betrag davon? Wie ist da das Wachstumsverhalten? Betrag y von x. Nun, das hängt davon ab, wie das Lambda aussieht. Wenn das Lambda hier eine positive reelle Zahl ist, dann haben wir hier exponentielles Wachstum. Dann geht das Ding ganz, ganz schnell gegen unendlich. Wenn das Lambda eine sehr negative Zahl ist, dann haben wir hier exponentiellen Zerfall und das Ding geht gegen Null für x gegen unendlich. Ja, das wäre, wenn das Lambda reell ist. Was ist, wenn das Lambda komplex ist? Nun, dann können wir das Ganze schreiben als seinen Realteil plus i mal den Imaginärteil. Dann das also auseinandernehmen, dann haben wir e hoch Realteil von dem Lambda mal x. Schreiben wir das gleich einmal aus. Also e hoch Realteil Lambda x plus e hoch Imaginärteil Lambda i mal Imaginärteil Lambda x mal, Entschuldigung. Und das heißt, dieser Anteil hier, das ist der geht entweder gegen unendlich oder gegen 0, je nachdem, ob der Realteil von Lambda positiv ist oder negativ ist. Dieser Anteil hier, e hoch i mal irgendeine reelle Zahl, da wissen Sie, da bewegen Sie sich einfach nur auf dem Einheitskreis. Das gibt Ihnen ja gerade, diesen Ausdruck können Sie als einen Winkel interpretieren, sich das auf dem Einheitskreis entsprechend aufmalen. Das heißt, betragsmäßig macht dieser Ausdruck hier dasselbe wie der Ausdruck hier vorne, geht gegen unendlich oder geht gegen 0. Es sei denn, dieser Ausdruck hier vorne hat gerade Betrag gleich 1, also wenn der Realteil von Lambda gleich 0 ist, dann haben Sie einfach nur den Betrag von diesem Ausdruck hier stehen und das hier ist immer auf dem Einheitskreis, das hat immer Betrag gleich 1. Also y von x in Betrag geht gegen unendlich für x gegen unendlich, wenn Realteil Lambda größer ist als 0. Es geht gegen 0 für x gegen unendlich, wenn der Realteil von Lambda kleiner ist als 0. Und wenn der Realteil von Lambda gleich 0 ist, ja, dann konvergiert es nicht nur gegen 1, sondern dann ist es sogar einfach immer gleich 1. Dann ist der Betrag hier von immer gleich Betrag e hoch, eine rein imaginäre Zahl, also gleich 1 für jedes x größer gleich 0, wenn der Realteil gleich 0 ist. Und wir haben gesehen, das implizite Euler-Verfahren, das explizite Euler-Verfahren, die unterscheiden sich auf jeden Fall schon mal in diesem mittleren Punkt. Das explizite Euler-Verfahren erfüllt nicht immer für alle Iterierten, für alle Schrittweiten, dass wenn die wahre Lösung gegen Null geht, dann auch die Iterierten des expliziten Euler-Verfahrens gegen Null gehen. Und zumindest mit etwas Handwaving können Sie in diesem letzten Punkt hier das Pendel wiedererkennen. Wenn Sie nämlich diese Pendelgleichung schreiben würden, würden Sie Ihre Gleichung zweiter Ordnung umschreiben in eine Gleichung erster Ordnung, dann würden da gerade solche komplexen Eigenwerte rauskommen und Sie würden gerade solche rein imaginären Eigenwerte erhalten und dass die hier betragsmäßig gleich 1 behalten würden, dementsprechend, dass das Pendel immer mit der gleichen Amplitude ausschlägt. Das heißt für ein physikalisches System, wenn Sie an Dinge denken wie Wärmeleitung, Diffusionsphänomene, Dinge, die sich ausgleichen, schneller radioaktiver Zerfall, dann möchten wir ein Verfahren haben, was dieser mittleren Punkt hier gut respektiert. Wenn Sie an sowas denken wie ein Pendel, dann möchten Sie ein Verfahren haben, was diesen letzten Punkt hier wahrscheinlich gut respektieren muss. Dementsprechend definieren wir uns Definition und Satz 1,25 yi seien die Approximationen, die rauskommen, einer, ja, und jetzt machen wir es ein Stück weit allgemeiner zuerst. Wir haben bisher nur Runge-Kutta-Verfahren betrachtet an Einschrittmethoden. Also Einschrittmethoden hatten wir eingeführt, waren diejenigen Methoden, die nur das yi benutzen, um auf yi plus 1 zu kommen. Man könnte auch Mehrschrittmethoden betrachten, die auch noch bei den Zeitschritten vorher, wenn es die denn schon gibt, die Approximation auch verwenden. Wir haben ansonsten bei Einschrittmethoden, die von yi auf yi plus 1 gehen, bisher nur Runge-Kutta-Verfahren kennengelernt. Aber wir werden uns als nächstes noch eine kleine Verallgemeinung von Runge-Kutta-Verfahren überlegen, mit denen wir noch ein Problem der impliziten Methoden loswerden, die auch noch Einschrittmethoden sind, aber keine Runge-Kutta-Methoden mehr. Und damit wir für die die Stabilität mit anwenden können, definieren wir uns jetzt diese gewünschte Eigenschaft gleich für allgemeine Einschrittmethoden. Also das sei angenommen, wir haben irgendeine Einschrittmethode, bisher kennen wir ein Runge-Kutta-Verfahren, und wir haben die Approximation einer Einschrittmethode auf unsere heute schon 20 Mal in der Tafel gestandene Testgleichung y' gleich Lambda y von 0 gleich 1. Dann sagen wir, die Methode heißt, ja, man sagt A stabil, falls für Realteil Lambda kleiner gleich 0 stets gilt, die Iterierten sollen sich nicht vergrößern. Also wenn Realteil Lambda kleiner gleich 0 ist, haben wir in der wahren Welt ein Abfallverhalten und zumindest fordern wir für A-Stabilität, dass unser numerisches Verfahren uns ein Nichtwachstum geben soll in jedem Schritt. Und das Ganze soll gelten für alle i und alle Schrittweiten h größer 0. Wir nennen das Verfahren Isometrie erhaltend. Wenn in diesem letzten Fall auf dem ganz linken, auf der linken Tafelseite, also in dem Fall Realteil Lambda gleich 0, stets gilt, dass die Iterierten betragsmäßig gleich bleiben für alle i und alle h größer gleich 0. Und der letzte, also diese ersten beiden Punkte sind was völlig Natürliches. Wenn das Verfahren, wenn die Welt so aussieht, dass sie irgendeine Komponente haben, die verschwindet, dann soll unser Verfahren, soll diese Komponente am besten auch verschwinden lassen, oder zumindest soll diese Komponente nicht vergrößert werden. Wenn die in der Welt monoton fallend ist, dann soll auch unser numerisches Verfahren daraus was monoton fallendes machen. Wenn in der Welt die Größe immer gleich bleibt, der Betrag immer gleich bleibt, dann soll unser numerisches Verfahren den Betrag auch immer gleich halten. Den letzten Ausdruck, der braucht ein bisschen Erklärung. Wir sagen nämlich, eine Methode ist L-stabil, wenn sie a stabil ist, also monoton fallend im Betrag. Und außerdem noch soll gelten, bereits die erste Iterierte soll gegen 0 gehen, wenn Betrag von Lambda gegen unendlich geht. Wir stellen uns einen kleinen Moment zurück, warum man diese letzte Forderung noch stellt, die auf den ersten Blick nicht besonders natürlich aussieht, vor allem wenn Sie an Lambda Richtung plus unendlich denken. Und überlegen uns zuerst kurz, was heißt das für eine Runge-Kutta-Methode, Rune-Kutta-Methode. Ist offensichtlich genau dann A-stabil, wenn R von Zeta betragsmäßig kleiner gleich 1 ist. Für alle Zeta in C mit Realteil Zeta kleiner gleich 0. Denn wenn Sie bei so einer Runge-Kutta-Methode, wenn Sie die anwenden auf die Testgleichung, dann kommt ja gerade, dann ergibt sich das yi plus 1 aus dem yi, ja, indem Sie es mal R von H Lambda nehmen. R von H Lambda ist das Lambda multipliziert mit dieser positiven Konstante H. Wenn das Lambda einen Realteil hat, der kleiner gleich 0 ist, dann ändert das da diese Multiplikation mit H nichts dran. Das heißt, dann hat das H mal Lambda einen Realteil, der kleiner gleich 0 ist. Das heißt, ein H mal Lambda, das Zeta-Realteil kleiner gleich 0 hat, ist äquivalent dazu, dass das Lambda einen Realteil kleiner gleich 0 hat. Und dass die Iterierten nicht wachsen, bedeutet, dass der Faktor, mit dem sie den mal genommen haben, einen Betrag hat, der kleiner gleich 1 ist. Das heißt, die A-Stabilität von der Runge-Kutta-Methode sehen Sie direkt an dem Betrag von dieser Stabilitätsfunktion, wenn Sie da ein Zeta einsetzen, was Realteil kleiner gleich 0 hat. Mit genau dem gleichen Argument ist die Runge-Kutta-Methode isometrieerhaltend. Ja, wann bleibt der Betrag gleich? Nun, der bleibt gleich, wenn das, womit Sie multiplizieren, R von Zeta, R von H Lambda, wenn das Betrag gleich 1 hat für alle Zeta in C mit Realteil Zeta gleich 0. Und auch dieser letzte Punkt, den wir gleich noch kommentieren müssen, auch da sehen wir sofort, was da erfüllt ist. Nun, das y1 ergibt sich ja aus dem y0 gleich 1 mal r von h Lambda. Das heißt, das y1 ist bei einer Kutta-Methode nichts anderes als r von h Lambda. Das heißt, dass das gegen 0 geht, bedeutet, dass das r von h Lambda gegen 0 gehen muss, wenn das Lambda gegen unendlich geht. Also L stabil, wenn A stabil. Und diese Zusatzbedingung ist äquivalent dazu, dass R von Zeta gegen 0 gehen muss. Für Zeta betragsmäßig gegen unendlich. Ja, lassen Sie mich die letzten 2-3 Minuten noch diese L-Stabilität probieren anschaulich zu machen. Warum definiert man diese L-Stabilität? Warum ist das eine positive Eigenschaft? Das sieht auf den ersten Blick, sieht das nicht nach einer positiven Eigenschaft aus. Also diese Eigenschaft würde bedeuten, dass wenn das Lambda betragsmäßig sehr groß ist, dann ist direkt der erste Schritt meines Verfahrens, bringt etwas auf 0 runter. Das kann sehr richtig sein, wenn Sie an ein Lambda denken, was sehr, sehr negativ ist. Dann ist das genau das gewünschte Verhalten. Ein Lambda, was irgendwo fast minus unendlich ist, minus eine sehr, sehr große Zahl ist, da verhält sich die Welt so, dass das ganz, ganz schnell absinkt. Und dann wäre es ja super, wenn mein Verfahren, das kann das vielleicht nicht genau auflösen, wie schnell das genau abklingt, aber dann wäre es ja super, wenn mein Verfahren auch einfach sagt, okay, da ist irgendeine Komponente in der Welt, die ist ganz schnell weg, dann vergessen wir die also auch sofort bei unserem Verfahren. Also warum definiert man bei der L-Stabilität nicht Lambda gegen minus unendlich? Dann wäre die Welt in Ordnung und das wäre genau das, was man haben wollte. Oder noch genauer gesagt, für Realteil Lambda gegen minus unendlich. Das wäre das, was physikalisch die sinnvolle Definition von L-Stabilität wäre. Warum finden Sie trotzdem in jedem Lehrbuch die Definition, dass da steht, Betrag von Lambda geht gegen unendlich? Und der Grund ist ganz einfach der, dass man den Unterschied zwischen diesen beiden Dingen, den kriegt man nicht hin in der Praxis. Wenn immer Sie sich eine Runge-Kutta-Methode bauen, können wir zeigen, Handwaving sehen wir das sogar, wenn Sie sich die Stabilitätsfunktion angucken von der Runge-Kutta-Methode, dann stehen da drin ja, eine Matrix invertiert, wo irgendwo das Zeta mit drin steckt und das diese Inverse von der Matrix immer noch mit Zetas multipliziert. Matrix invertieren, denken Sie zurück an Ihre explizite Lösungsformel aus der linearen Algebra, die Sie zwar numerisch niemals implementieren dürfen, aber die ja trotzdem mathematisch gilt, dass Sie nämlich die Inverse von der Matrix schreiben können als Determinanten von allen möglichen Untermatrizen und die an die richtigen Stellen geschrieben. Das heißt, die Inverse von der Matrix, wo Zetas drinstehen, enthält Determinanten davon, das sind Produkte und Summen, wo Zetas drinstehen, sind also Polynome. durch diese Determinanten wird geteilt. Das heißt, Sie haben 1 durch Polynome in Zetas. Und dann gibt es noch so ein paar andere algebraische Multiplikationen, so ein paar Vektor-Matrix-Multiplikationen, also alles Dinge, die Produkte und Summen machen. Das heißt, die Stabilitätsfunktion von der Mohn-Kutta-Methode ist immer eine rationale Funktion, Polynom in Zeta geteilt durch Polynom in Zeta. Wenn Sie wollen, dass dieses Polynom in Zeta gegen 0 geht für große Zetas, bedeutet das, dass Sie unten im Nenner eine höhere Potenz in Zeta haben müssen, als Sie oben im Zeta stehen haben. Und wenn Sie das haben, dann konvergieren Sie gegen 0, egal wie Ihr Zeta gegen unendlich geht, betragsmäßig. Und das ist der Grund, warum man das auch in die Definition typischerweise mit aufnimmt und sagt, wir fordern das gleich für alle Zetas. Man kann es noch probieren, insofern auch noch plausibel zu machen und zu sagen, gut, angenommen, ich habe jetzt eine Komponente drin mit einem ganz, ganz furchtbar positiven Lambda, dann müsste ich die sowieso genau auflösen. Also wenn ich irgendwas habe in der Welt, was ganz, ganz unglaublich schnell wächst, dann muss ich eine ganz, ganz kleine Schrittweite machen, damit ich dieses ganz, ganz schnell wachsende Phänomen, damit ich das vernünftig auflösen kann. Das heißt, das ist etwas, wo Sie, also wenn etwas ganz, ganz schnell fällt, ist es wahrscheinlich eine gute Approximation, das einfach sofort auf 0 zu setzen im ersten Schritt. Aber wenn etwas ganz, ganz schnell wächst, dann müssen Sie sich damit beschäftigen, weil das ist dann das Entscheidende in Ihrer Welt und in dem, was Sie gerade probieren zu simulieren. Ja, und ob das Ganze denn jetzt, also was das Ganze jetzt mit den expliziten und den impliziten Verfahren zu tun hat, dass nämlich die expliziten Verfahren diese schönen Stabilitätseigenschaften gar nicht erreichen können und die impliziten das aber doch können, das sehen wir dann ab der nächsten Vorlesung morgen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.